Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Bei einem NATO-Einsatz in Nordafghanistan kommen Dutzende von Menschen um, auch Zivilisten. Beim Angriff sind von Taliban entführte Tanklagen explodiert. Der Milchkonzern Emmi hat den Gewinn im ersten Halbjahr steigern können, der Umsatz ist leicht zurückgegangen. Eine Lastwagenkontrolle an der Grenze in Basel bringt einmal mehr ein beängstigendes Ergebnis. Die Hälfte durfte nicht weiterfahren. Und der diplomatische Weg aus der Libyen-Krise könnte lang werden, sagen ehemalige Spitzendiplomaten. Im Tagesgespräch das Tessin als solches. Die bevorstehende Bundesratswahl rückt auch Fragen zu Identität und Befindlichkeit der einzelnen Landesteile ins Blickfeld. Da passt ein neues Buch, in dem sich Tessiner Autoren mit der Zukunft ihres Kantons zwischen den Metropolen Zürich und Mailand befassen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Angelique Welchli.
Im Norden Afghanistans sind bei einer schweren Explosion Dutzende von Menschen getötet worden. Die NATO beschoss nach eigenen Angaben zwei Tanklastwagen, welche die Taliban entführt hatten. Bei den Luftangriffen seien mehr als 50 Aufständische getötet worden. Die afghanischen Behörden sprechen von gegen 100 Toten. Die Zivilisten hätten vor dem Angriff der NATO versucht, Benzin aus den Tanklastwagen abzuzapfen. Wie viele Zivilisten ums Leben kamen, ist unklar. Eine NATO-Kommission und die afghanischen Behörden werden den Luftangriff nun untersuchen. Für die Finanzkommission des Nationalrats ist die Krise der Grossbank UBS vorbei. Konzernchef Oswald Grübel erklärte der Kommission, staatliche Hilfe sei kein Thema mehr. Der Tessiner Kommissionspräsident Abate teilte weiter mit, Grübel habe für die Vergangenheit der UBS von unfähigen Leuten gesprochen. Das Risiko der Nationalbank bei der Verwertung fauler Wertpapiere der UBS in den USA habe sich auf 28 Milliarden Franken verringert. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz will die Schweiz gestärkt aus der Wirtschaftskrise hinausführen. Das sagte er vor dem Unternehmensdachverband Economie Suisse. Merz fordert, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen konsequent verbessert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hänge davon ab, wie sich der Standort Schweiz international behaupte. Nestle-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck hingegen warnte davor, unter öffentlichem Druck schnell die Gesetze zu ändern. So würden beispielsweise im Zusammenhang mit Bonuszahlungen Gesetze drohen, die lediglich die Erwartungen des Volkes erfüllten. Emmi, der größte Milchverarbeiter der Schweiz, hat im ersten Halbjahr 23% mehr Gewinn gemacht, 33 Millionen Franken. Im Schweizer und ausländischen Markt verzeichnete Emmi einen Umsatzrückgang. In der Schweiz ist das Preisniveau im August leicht angestiegen. Der Landesindex der Konsumentenpreise stieg gegenüber dem Juli um 0,1%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Im Vergleich zum August vor einem Jahr sind die Güter und Dienstleistungen jedoch billiger geworden um 0,8%. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sollen künftig per Internet an Schweizer Abstimmungen teilnehmen können. Dazu haben 8 Kantone ein gemeinsames Projekt gestartet für das sogenannte E-Voting. Aargau, Freiburg, Graubünden, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau und Zürich. Über ein Drittel der stimmberechtigten Auslandschweizer stammten aus diesen Kantonen. Mit dem E-Voting könne man frühestens ab Ende 2010 beginnen. Die Erfahrungen sollen genutzt werden für einen allfälligen Ausbau auf die ganze Schweiz. An der Grenze Basels zu Deutschland haben Polizei und Zoll schwere Mängel an Lastwagen festgestellt. 24 wurden kontrolliert, der Hälfte von ihnen wurde die Weiterfahrt in die Schweiz untersagt. Und zwar wegen schlecht gesicherter Ladung, technischer Mängel bis zur Fahruntüchtigkeit oder wegen Übertretens der Lenkzeiten der Fahrer. 14 Chauffeure wurden beim Strafgericht angezeigt. Die Kontrollen bringen laut den Basler Behörden immer wieder eine hohe Quote ernster Mängel an Lastwagen zutage. Die Polizei ist in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang mit Tränengas gegen neue Demonstrationen vorgegangen. Hunderte Han-Chinesen bewarfen in der Provinzhauptstadt Urumqi Sicherheitskräfte mit Flaschen, wie ein Journalist berichtete. Den Polizisten gelang es schließlich, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Die Demonstranten hatten die Freilassung eines Han-Chinesen gefordert, der von der Polizei abgeführt worden war. Die USA haben ihre Reisebestimmungen für Kuba gelockert. Ab sofort dürfen US-Bürger ihre Verwandten auf Kuba so lange und so oft besuchen, wie sie wollen. Bisher durften sie dies nur einmal pro Jahr. Zudem wurde die Obergrenze für Banküberweisungen nach Kuba aufgehoben. Und schließlich dürfen US-Banken neu beim Geldwechsel mit kubanischen Finanzhäusern zusammenarbeiten. Nordkorea hat nach eigenen Angaben ein Programm zur Urananreicherung für den Bau von Atomwaffen begonnen. Die Regierung teilte dies dem UNO-Sicherheitsrat mit. Nordkorea wandle jetzt sein Plutoniumbestände zu Atomwaffen um und auch die Versuchsphase der Urananreicherung sei praktisch abgeschlossen.
Die Libyen-Sache soll auf diplomatischem Weg gelöst werden, heißt die Devise. Und das könnte für die Schweiz ein langer, mühsamer und einsamer Weg sein, ergänzen ehemalige Spitzendiplomaten. Dutzende von toten Zivilisten bei einem Angriff, gerade das hätte der NATO in Afghanistan jetzt nicht passieren dürfen. Und weiter, Emmy. Das angestrebte Auslandgeschäft des Milchverarbeiters ist ein zähes Geschäft. Deutschland vor der Wahl und wirtschaftlich zwischen Hoffen und Bangen. Und die Schweizer Fußballnationalmannschaft vor ganz entscheidenden Spielen. Gast im Tagesgespräch ist der Tessiner Historiker Orazio Martinetti. Er und weitere Tessiner Autoren befassen sich in einem aktuellen Buch mit der Identität und Zukunft ihres Kantons, wo das Gefühl verbreitet ist, am Rand der Schweiz übergangen zu werden, gerade jetzt wieder bei der kommenden Bundesratswahl. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.117 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,65 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 06,37. Das Wetter am Nachmittag gibt es aus Westen wieder verbreitet Regenschauer, dazu bläst starker bis stürmischer Westwind. Örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad. Im Süden bleibt es wechselhaft mit einigen Schauern und Höchstwerten bis 26 Grad. Morgen Samstag lockern die Wolken allmählich auf und es wird zeitweise sonnig bei 18 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn sonnig bei 26 Grad. Am Sonntag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne bei 20 bis 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 1 Kilometer Stau und Richtung Süden zwischen Bassen und Göschenen stockender Verkehr. Schließlich ein Hinweis zum Straßenzustand. Die Straßen werden am Nachmittag verbreitet nass. Bei intensivem Regen besteht die Gefahr von Aquaplaning.
Der Konflikt mit Libyen soll auf diplomatischem Weg gelöst werden, sagten Bundespräsident Merz und Außenministerin Galmire vor zwei Tagen. Gestern Abend dann die neueste Entwicklung. Die beiden festgehaltenen Schweizer Geschäftsleute müssen in Libyen vor den Richter, weil sie angeblich gegen Visabestimmungen verstoßen haben. Wann die Geiseln also heim in die Schweiz kommen sollen, ist völlig offen. Jetzt sagen ehemalige Spitzendiplomaten, die Schweiz kann den Konflikt nicht alleine lösen. Sie ist auf Hilfe von außen angewiesen. Alexander Sauter.
Die Schweiz hat sich entschuldigt, aber die Geiseln werden immer noch festgehalten. Jene Stehelin, ehemaliger UNO-Botschafter und ein intimer Kenner der Diplomatie, sagt:
Für mich ist das eindeutig eine Krise und eine sehr unangenehme Krise.
Eine Krise, die die Diplomatie nun lösen soll. Die Frage ist nun, wie macht man das?
Die schwierige Situation, in der man sich befindet, ist, dass es nicht genügt, dass man Vermittler hat oder Staaten oder Personen, die einem helfen, mit dem libyschen Außenminister in Kontakt zu kommen oder dem Ministerpräsidenten, sondern die einen direkten Draht zu Gaddafi haben.
Sagt Jenő Stehelin. Und um dies zu erreichen, müsse man alle Kanäle anzapfen, vor allem außerhalb der Schweiz. Befreundete Länder, internationale Organisationen, betont Franz von Däniken, ehemaliger Staatssekretär im Außendepartement in Bern.
Wichtig ist dann aber auch der Kontakt mit Persönlichkeiten aus der Region, aus der ganzen Welt. Die aufgrund ihrer Beziehungen, aufgrund ihrer Bekanntschaft mit dem libyschen Staatschef oder mit dem Umkreis des Staatschefs Möglichkeiten haben, auf das Problem hinzuweisen und sich dafür einzusetzen, damit es zu einer Lösung kommt.
Eine solche Persönlichkeit könnte zum Beispiel der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan sein, der sich gestern mit Außenministerin Kalmiret traf. Libyen sei beim Treffen kein Thema gewesen, sagt zwar das Außendepartement, aber von Däniken weist darauf hin, dass solche Kontakte sehr diskret erfolgen, ohne großen Wirbel in der Öffentlichkeit. Auf sich allein gestellt kann die Schweiz also nichts erreichen. Dass man sich fremde Hilfe holen muss, ist aber laut Franz von Däniken durchaus üblich.
Das ist für ein Außenministerium kein Gesichtsverlust, im Gegenteil. Es spricht für eine Diplomatie, wenn sie auch in einer solchen Situation auch nach Möglichkeiten Ausschau hält, die vielleicht nicht ganz konventionell sind.
Der Konflikt mit Libyen dauert nun schon über 14 Monate an. Das heißt, viele Kontakte wurden bereits hergestellt, aber eben ohne Erfolg. Irgendwann sind die Möglichkeiten erschöpft, auch weil die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied zum Beispiel nur beschränkt auf die Unterstützung der Europäischen Union zählen kann, so der ehemalige UNO-Botschafter Jenes Stählin.
Wenn Sie in einem größeren Verein mitmachen, dann hoffen Sie, können Sie auch davon ausgehen, dass die Vereinsmitglieder Sie unterstützen. Und in der EU ist es sicher so, dass wenn ein Staat Probleme hat, darf man davon ausgehen, dass die EU als solches sich für diesen Mitgliedstaat einsetzt. Und unter dem Gesichtspunkt haben wir sicher nicht den gleichen Ausgangspunkt.
Wenn mit etwas nicht zu rechnen ist, dann mit einer schnellen Lösung, sagt der langjährige Staatssekretär Franz von Däniken. Und dies muss man auch offen und ehrlich kommunizieren.
Es sind Probleme, deren Lösung man nicht rasch erzwingen kann, sondern es braucht einen langen Atem, umso besser, wenn es etwas schneller geht. Aber diese zeitliche Dimension der Problemlösung gut zu kommunizieren ist wichtig.
Außergewöhnliche Situationen bräuchten manchmal auch außergewöhnliche Aktionen, sagt Franz von Däniken. Ist unter diesem Gesichtspunkt auch der Sololauf von Bundespräsident Merz zu sehen? Die diplomatische Antwort:
Es braucht manchmal einen Husarenritt, aber man muss ihn gut vorbereiten und man muss sicher sein, dass das Pferd, auf dem man sitzt, besser ist als die Pferde der anderen.
Sagt Franz von Däniken, der ehemalige Staatssekretär im Außendepartement. Die Taliban entführen zwei Tanklaster, die NATO greift aus der Luft an und tötet vermutlich gegen 100 Menschen. Taliban-Kämpfer, aber auch etwa 50 Zivilisten, dies berichtet zumindest die afghanische Polizei. Sollten unter den Getöteten tatsächlich so viele Zivilisten sein, dann widerspräche das völlig der neuen NATO-Strategie in Afghanistan. Der Schutz der Zivilbevölkerung ist als oberstes Ziel der NATO deklariert. Die toten Zivilisten wären nicht nur eine humanitäre Tragödie, sondern auch ein politisches Debakel, sagt unser Afghanistan-Spezialist Fredrik Steiger.
Von einer Beruhigung der Lage in Afghanistan kann keine Rede sein. Während die Bevölkerung noch immer auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von vor zwei Wochen wartet, geht das Blutvergießen im Land weiter. Vorgestern forderte ein Taliban-Anschlag mehrere Dutzend Tote, darunter der afghanische Vizegeheimdienstchef. In der Nacht auf heute starben nach ersten Angaben gegen 100 Menschen bei einem NATO-Luftschlag auf zwei von den Taliban gekaperten Tanklastzüge. Deutsche Soldaten, die in der Provinz Kunduz stationiert sind, sollen den Luftangriff angefordert haben. Ein lokaler NATO-Kommandeur hat ihn danach befohlen. Laut der afghanischen Polizei hätten die Taliban indes die erbeuteten Tanklaster bereits aufgegeben, worauf sich die Lokalbevölkerung dort mit Gratisbrennstoff eindecken wollte. Rund 40 Zivilisten seien deshalb bei dem Luftangriff umgekommen. Die Bundeswehr hingegen sagt, es habe vermutlich keine Zivilopfer gegeben. Die NATO leitet nun eine Untersuchung ein, zumal ihre neue Strategie vorsieht, im Zweifelsfall den Schutz von Zivilisten höher zu gewichten als das Erreichen militärischer Ziele. Der oberste NATO-Kommandant in Afghanistan, US-General Stanley McChrystal:
The intent of the directive is to cause all members of the force to understand that although there are often tactical reasons and imperatives for using...
Jeder NATO-Soldat müsse wissen, dass es zwar manchmal gute militärische Gründe für einen Luftangriff gäbe, aber aus politischen Erwägungen sei es oft klüger, darauf zu verzichten.
That doesn't mean you never use air power, because there are times when protecting the force is...
Das heiße zwar nicht, dass es gar keine Luftangriffe mehr gäbe, bisweilen seien sie unvermeidlich. Im aktuellen Fall scheint aber eine solch zwingende Notwendigkeit für einen Luftschlag auf den ersten Blick nicht gegeben.
What I'm asking the force to do is think very analytically about what our basic mission here.
Für den US-General ist die Kernmission der NATO, die afghanische Zivilbevölkerung zu schützen, zentral. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, erkennt inzwischen ein Umdenken, sagt Delegationschef Reto Stocker.
Nach einem Dialog, der doch jetzt zwischen IKRK und amerikanischen Militärs etwa 3 Jahre andauert, sehen wir heute ganz, ganz drastische Veränderungen in der Politik, in welchen Situationen zum Beispiel Luftangriffe noch ausgeführt werden können.
Die NATO operiere neuerdings eindeutig vorsichtiger.
Da werden ganz klar viel größere Bemühungen gemacht, zivile Verwundete und Tote zu vermeiden. Und das ist natürlich für das IKRK wirklich auch ein Zeichen von einem größeren Respekt für internationales humanitäres Recht.
Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass die NATO erkannt hat, dass sie unbedingt die Unterstützung der afghanischen Bevölkerung braucht. Diese Unterstützung ist in den vergangenen 2 Jahren klar zurückgegangen. Und zwar genau wegen der vielen zivilen Opfer. Diese werden zwar hauptsächlich von den Taliban verschuldet, aber eben zum Teil auch von der NATO. Falls beim jetzigen Angriff tatsächlich Dutzende von Zivilisten starben, wäre das daher für die NATO ein Debakel. Und es wäre ein schwerer Rückschlag beim Bemühen, die Unterstützung und Sympathie der Afghanen zu gewinnen.
Sie sind nicht die naheliegenden Opfer der Wirtschaftskrise, die Universitäten. Und doch, die Bildungsinstitute machen ganz schwere Zeiten durch. Auch und gerade in den USA, wo die Krise begonnen hat. Viele der besten und bekanntesten Universitäten sind dort private Institutionen. Sie sind abhängig von Spenden, von Privaten, von der Wirtschaft. Das Geld fließt spärlicher. So muss die renommierte Stanford University in Kalifornien fast 15% ihres Budgets streichen und Hunderte von Mitarbeitern entlassen. Max Ackermann.
Stanford ist so etwas wie die Hausuniversität des Silicon Valley. Ausbildungsort für Top-Wissenschaftler und Kaderschmiede für Hightech-Unternehmerinnen. Im Kurs Unternehmertum und Innovation versucht Professorin Tina Selig mit unkonventionellen Methoden bei künftigen Ingenieuren das Gespür für erfolgreiches Geschäften zu wecken.
I gave them $5 and 2 hours to make as much money as possible.
Einmal sollten die Studenten mit $5 Startkapital und 2 Stunden Zeit so viel Geld wie möglich verdienen. Es kamen jede Menge Geschäftsideen zusammen, mehr oder weniger originelle. Aber das erfolgreichste Team war jenes, das realisierte, dass nicht das Startkapital und die 2 Stunden Vorbereitung am wertvollsten waren, sondern die 3 Minuten Präsentationszeit vor versammelter Klasse. Es verkaufte sie kurzerhand für $600 an ein Rekrutierungsbüro, das junge Akademiker sucht.
Which they sold to a company that wanted to recruit those students. Pretty amazing?
Solch verblüffenden Geschäftssinn könnte die Universität selber im Moment bestens gebrauchen. Stanford ist zwar eine der reichsten Hochschulen der USA, aber die Finanzkrise macht ihr schwer zu schaffen. Das Stiftungskapital hat sich innerhalb eines Jahres von über $17 Milliarden auf noch $12 Milliarden reduziert. Das Jahresbudget muss von $800 auf $700 Millionen gekürzt werden. Bereits wurden über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Im Dezember müssen noch einmal 60 gehen, obwohl das gesamte Personal eine 10%ige Lohnkürzung akzeptiert hat. Das akademische Programm sei nicht gefährdet, betont zwar eine Universitätssprecherin und meint wohl eher noch nicht. Die Privatuniversität Stanford ist nicht die einzige mit gravierenden Finanzproblemen. Auch staatliche Institute müssen zurückbuchstabieren, ganz besonders in Kalifornien, das nahe am Staatsbankrott ist. Sean Randolph, Direktor des Bay Area Economic Councils, zählt eine ganze Liste auf.
Community colleges having their budgets cut. Also the state, California State University System, major budget cuts, number of course offerings down, number of student slots.
Weniger Kurse, weniger Studienplätze, weniger Personal in Colleges, im University of California Verbund und bei den Instituten der California State University. Sparen im Bildungssektor, das koste aber nicht nur ein paar 10.000 Arbeitsplätze, warnt John Randolph. Das gefährde die Zukunft des ganzen Wirtschaftsplatzes Kalifornien.
You're at a risk, the longer you do that, of stifling the feed into that big pool of human capital that this place depends on. But it really depends on a lot of really highly educated, trained people.
Die hochtechnisierte Wirtschaft des Staates sei auf bestens ausgebildete Leute angewiesen. Das ist nirgends so deutlich wie im Silicon Valley. Kein Wunder beobachtet man dort die Finanzkrise der Universitäten mit besonderer Sorge. Aber vielleicht finden die Studenten von Tina Selig eine geniale Lösung. Oft genug schon haben sie ja von ihrer Professorin deren Lebensmotto gehört.
All problems are opportunities. The bigger the problem, the bigger the opportunity.
Jedes Problem sei auch eine Chance. Und je größer das Problem, desto größer die Chance.
Auch Emmi, der größte Schweizer Milchkonzern, hat mit der Krise zu kämpfen. Zwar sieht es nach dem ersten Halbjahr beim Gewinn recht gut aus, aber das Geschäft mit Milchprodukten harzt. Gerade im Ausland, wo Emmi eigentlich durchstarten wollte. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Dramatisch sind die Zahlen des mit Abstand größten Schweizer Milchverarbeiters nicht. Mit dem Geschäftsgang selber ist Emmi in diesem Jahr den Umständen entsprechend zufrieden. Trotzdem müsse es künftig wieder besser laufen. Emmi-Sprecher Stefan Werle.
Wir wollen uns selbstverständlich weiterentwickeln und dazu gehört natürlich auch Umsatz. Wir haben ja immer erklärt, dass wir wachsen wollen.
Denn nur wenn Emmi größer wird, hat das Unternehmen überhaupt eine Chance, längerfristig im europäischen Milchmarkt bestehen zu können. Dieser Markt ist für Emmi entscheidend, denn in der Schweiz kann das Unternehmen nicht mehr wachsen. Doch gerade im Ausland läuft es derzeit nicht. Die Emmi-Produkte sind teurer als die der Konkurrenz und bleiben deshalb in den Regalen liegen. Deshalb verkauft Emmi trotz neuer Märkte insgesamt gleich viel Joghurt und Milchprodukte im Ausland als im gleichen Jahr zuvor. Und der Käseexport ist sogar um 10% eingebrochen. Damit Emmi aber günstiger im Ausland anbieten kann, muss erst der Schweizer Milchpreis sinken.
Was wichtig ist, und daran arbeiten wir, der Milchpreis darf nicht sehr, sehr viel höher sein als derjenige im Ausland.
Im Moment ist der Milchpreis in der Schweiz aber noch deutlich höher als in Europa. Emmi hat im Moment also nur eine Wahl. Sie muss den Bauern einen günstigeren Milchpreis abringen und im Ausland weiter versuchen zu expandieren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Emmi ist im Vergleich zu den europäischen Milchriesen ein Zwerg und hat dementsprechend nur kleine Mittel, um neue Märkte zu erschließen.
Gut 3 Wochen noch bis zu den Wahlen in Deutschland. Unsere Reporter haben im Vorfeld dieser Weichenstellung das Land bereist, diese Woche Tübingen, ganz im Süden. Dort glaubt man, dass die deutsche Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat. Davon profitiert vor allem das mittelständische Handwerk, zum Beispiel Baufirmen. Aber die Autobranche und Autozulieferer stehen vor schweren Zeiten. Mittelfristig muss sich die Region wohl von der einseitigen Abhängigkeit von der Autobranche lösen. Franco Battel war in Tübingen.
Die Firma Buck ist einer von vielen Autozulieferern der Region Tübingen. Sie stellt Filter und Schalldämpfer her. Seit einem Jahr leide sein Unternehmen, sagt Inhaber Alfred Buck. Das liege an der Schwäche von Daimler, einem seiner Hauptkunden.
Bei uns wird gesagt, wenn Daimler hustet, haben die anderen einen sehr starken Katarrh. Das ist also die Tendenz von der Gegend.
Bohndorf, wo Bucks Firma steht, liegt westlich von Tübingen. Überall sieht man hier Einfamilienhäuser, die erst vor 10 oder 20 Jahren gebaut wurden. Die Leute, die dort wohnen, seien fast alle von der Autoindustrie abhängig, viele von Daimler. Nun nehme hier die Arbeitslosigkeit zu, die Aufträge im Autogeschäft sind weggebrochen.
Also im Dezember, Januar waren 70%. Und jetzt sind es ungefähr, wir sind bei 38%, was wir weniger hatten wie 2008.
Buck reagierte. Von 40 Arbeitern, die in den besten Zeiten hier arbeiteten, sind es jetzt noch 20.
Gleich im Januar, Februar haben wir also unsere Zeitarbeiter entlassen. Die haben wir rausgenommen, das war natürlich gut. Wir haben dann im März noch zwei Mann, wo fest angestellt waren, entlassen. Und wir sind jetzt auf dem Niveau, wir sollten noch drei Mann entlassen.
Zusätzlich werde kurz gearbeitet. Er hätte sonst noch mehr Leuten kündigen müssen. Alfred Buck ist ein Tüftler. Er hat in den 50er Jahren klein angefangen und sich hochgearbeitet. Mit Stolz zeigt er von ihm entwickelte Maschinen, die Drähte aller Art kunstvoll zu Filtern oder Stoßdämpfern verarbeiten.
Der Streifen wird gestrickt, wird hier eingelegt, aufgerollt, zusammengeschweißt, übergeben, gepresst und dann hier wieder ausgestoßen, das Vordergeteil.
Dass die Firma heute nicht noch schlechter dasteht, verdankt Buck auch der sogenannten Abwrackprämie, mit der die Bundesregierung den Kauf neuer Autos mit Milliarden stimulierte. Davon profitierte auch die Firma Buck. Trotzdem findet der Patron den staatlichen Eingriff falsch.
Die Zuschüsse und die ganze Subventionen gehören abgeschafft. Das ist falsch. Der freie Markt würde das bestimmen. Und wenn das nach einem freien Markt passieren würde, alles, dann würde das funktionieren.
Wunschdenken bleibt das wohl, denn der Staat mischt kräftig mit, auch in anderen Branchen. Die Firma Höritzer zum Beispiel saniert das Dach eines Kleintheaters mitten in der malerischen Tübinger Altstadt. Tübingen kann sich diese Sanierung nur leisten, weil der Bund über sein milliardenschweres Konjunkturprogramm das notwendige Geld zur Verfügung gestellt hat. Firmeninhaber Gebhard Höritzer hat davon profitiert, aber nicht nur.
Die Auftragslage hat sich in den letzten 3 bis 4 Monaten sehr positiv entwickelt. Alle Handwerksbereiche, die in der energetischen Sanierung dann auch tätig sind, die haben davon profitiert, dass vorwiegend der private Markt sehr stark investiert hat und dann auch durch das Konjunkturprogramm.
75% seiner Aufträge kamen von Privaten, nur rund 25% vom Staat. Dringend angewiesen auf das Konjunkturprogramm war Höritzer nicht. Den staatlichen Finanzspritzen und der damit zusammenhängenden Verschuldung stehen hier im schwäbischen Mittelstand viele skeptisch gegenüber. Besser wäre es, sich aus der gefährlichen Abhängigkeit von der Autobranche zu befreien, wie zum Beispiel Autozulieferer Buck, der eine Tochterfirma gegründet hat, mit der er in die boomende Medizinaltechnik einsteigen will.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft kann in den nächsten Tagen ein dickes Ausrufezeichen hinter ihre WM-Träume setzen. Wenn die Schweizer nicht nur morgen gegen Griechenland gewinnen, sondern anschließend auch noch auswärts gegen Lettland, dann ist die Teilnahme an der WM 2010 in Südafrika zum Greifen nah. Aber gerade vor diesen wichtigen Spielen gibt es im Schweizer Team viele Fragezeichen. Reto Held.
Normalerweise zeichnen sich Schweizer Fußballnationalmannschaften durch Ausrufezeichen in der Defensive und Fragezeichen in der Offensive aus. Aktuell ist es jedoch gerade umgekehrt. Das Team von Ottmar Hitzfeld hat große Probleme in der Defensive, in der Innenverteidigung beispielsweise. Johann Tschuru ist verletzt, Mario Eckimann und Patrick Müller sind in ihren Clubs nur Ersatz. Alle drei sind deshalb gar nicht aufgeboten. Philipp Senderos, der einstige Abwehrchef, hat bei Arsenal keine Minute gespielt und dürfte durch Steve von Bergen ersetzt werden, der allerdings am Dienstag noch über Fieber klagte. Und auch der eigentlich gesetzte Stefan Grichting verletzte sich in dieser Woche leicht. Die Innenverteidigung, vor der Euro noch ein großes Ausrufezeichen der Schweiz, ist zur ganz großen Ansammlung Schweizer Fragezeichen geworden und für Trainer Ottmar Hitzfeld zum Testfeld.
Um zu sehen, wer harmoniert, wer ist in Form. Einige Spieler sind auch nominiert, die nicht immer regelmäßig natürlich jetzt gespielt haben, wo man gehofft hat, dass sie spielen. Und da muss man dann auch da Entscheidungen treffen, nimmt man lieber auch junge Spieler oder nimmt man erfahrene Spieler. Aber ich glaube, gerade in der WM-Qualifikation ist Erfahrung natürlich Gold wert.
Erfahrungen, die aber auch beim rechten Außenverteidiger fehlen. Stefan Lichtsteiner ist gesperrt, Alain Neff ist sein Ersatz, der allerdings lediglich in der zweiten italienischen Liga spielt. Reicht das, um international zu bestehen? Ja, sagt Diego Benaglio, der Torhüter, der mit seiner Weltklasseleistung gegen Italien ein großes Ausrufezeichen setzte und all die Fragezeichen in der Defensive wegwischt.
Ich bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr viel Potenzial haben in dieser Mannschaft. Und egal, wer schlussendlich spielt in der Viererkette, ich habe absolutes Vertrauen in jeden Einzelnen. Weil wenn das nicht alles gute Fußballer wären, dann wären sie nicht da.
Trotzdem, dass die Schweiz nicht chancenlos in die nächsten beiden Spiele geht, dafür sorgt momentan der Angriff. Noch selten konnte man so viele Kommas vor dem Ausrufezeichen setzen. Barnetta, Frey, Kuffo, Jakin, von Landen und Derdjok, sie alle sind groß in Form. Hinzu kommen die positiven Ergebnisse der Hinspiele. Die Schweiz schlug beide kommenden Gegner jeweils mit 2-1, Griechenland sogar auswärts.
Ja, natürlich ist es sicherlich ein psychologischer Vorteil, dass man gegen Griechenland schon mal gewonnen hat, dass die Griechen wissen, die Schweizer Mannschaft, die kann sich gut auf sie einstellen. Und mein Erfolgserlebnis schon gegen sie.
Sagt Ottmar Hitzfeld. Trotz der wackeligen Defensive mit fast nur Fragezeichen, mit Trainer Ottmar Hitzfeld, Goalie Diego Benaglio, den vielen Offensivkräften und dem psychologischen Vorteil, haben die Schweizer genügend Ausrufezeichen, um auch hinter ihre WM-Träume ein großes Ausrufezeichen zu setzen.
Schweiz-Griechenland beginnt morgen um 20.30 Uhr. DRS 3 und 4 übertragen den Match live.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.